Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Gott Sie nicht beachtet, weil Ihre Gebete nicht sofort beantwortet werden? In Ihrem Buch »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« zeigen uns Arno Fröse und Dieter Steiger anhand der Leben einiger großer Männer Gottes auf, dass es uns gerade ermutigen und stärken soll, wenn Gott nicht jede einzelne Bitte erhört, denn seine Wege sind sehr viel höher als unsere und er kennt das Ziel. Hören Sie heute den 9. Teil dieses Buches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 9. Mose, ein Mann Gottes. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. 2. Mose 3, die Verse 4 und 5. In der Bibel finden sich noch viele andere Beispiele von Männern und Frauen, deren Leben mit dem Thema unseres Studiums zu tun hat. Aber wir wollen uns jetzt mit einer der einflussreichsten und eindrucksvollsten Persönlichkeiten in der Geschichte Israels befassen: Mose. Das zweite Kapitel von 2. Mose erzählt von seiner Geburt, wie er dem sicheren Tod durch den Pharao entkam und von der Tochter des Pharaos adoptiert wurde. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und in Werken. Apostelgeschichte 7, Vers 22. Die Geschichte bestätigt, dass Ägypten damals der Inbegriff von Wissen war. Die mächtigen Bauwerke im ganzen Land, die bis heute bestehen, zeigen, wie hochentwickelt die Zivilisation der Ägypter war. In den ersten 40 Jahren lebte Mose im Haus des Pharaos, wahrscheinlich einem königlichen Palast voller Pracht, Glanz, Komfort und Reichtümern. Vergleicht man den Bericht in 2. Mose mit dem 7. Kapitel der Apostelgeschichte, kann man zu dem Schluss kommen, dass Mose sich seiner hebräischen Herkunft bewusst war. Mose entschied sich, sein Volk, die Hebräer, zu besuchen. So lesen wir in Apostelgeschichte 7, Vers 23: Als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Sein Leben sollte sich ändern. Statt des Lebens im prachtvollen Palast entschied er sich, für seinen Schwiegervater Jethro in der Wüste Schafe zu hüten. Was für eine dramatische Veränderung muss das für ihn gewesen sein? Mose wuchs mit all den Vorteilen von Bildung, Nahrung, Kleidung und eines riesigen Palastes auf. Aber nun entschied er sich freiwillig dafür, im Zelt zu leben und mit seinen eigenen Händen zu arbeiten. Mose begegnet Gott. Mose hütete die Herde, als er einen brennenden Busch sah. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. 2. Mose 3, die Verse 2 bis 3. Wir müssen annehmen, dass Mose, der so viele Jahre im Haus des Pharaos verbracht hatte, den Gott Israels wahrscheinlich vergessen hatte. Mose machte, was jeder normale Mensch getan hätte. Er ging näher heran, um sich den Busch anzusehen und herauszufinden, warum er nicht verbrannte. Da begegnete er Gott. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen, und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Die Verse 4 bis 10. Der ewige Ich Bin. Nachdem Gott ihm gesagt hatte, was er wollte, antwortete Mose, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Vers 11. Gott erinnerte Mose, ich will mit dir sein. Vers 12. Mose fühlte sich langsam unbehaglich. Er wusste, dass er in der Gegenwart Gottes war, versuchte aber verzweifelt, diese Berufung loszuwerden und betete, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Vers 13. Und wie reagierte Gott? Ich bin, der ich bin. Vers 14. Ich habe eine ganze Reihe von Erklärungen über Ich bin, der ich bin gelesen. Ich glaube, wir müssen die Angelegenheit vereinfachen und diese Worte genau für das halten, was sie sagen. Warum sagte Gott nicht, ich bin Jahwe, der Schöpfer des Himmels und der Erde? Weil Mose im Haus eines Ägypters aufgewachsen war, wusste er, dass sie vielen verschiedenen Göttern dienten. Anscheinend verstand Mose die Beziehung von Gott und Mensch nur anhand von Götzen. Natürlich wusste er vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber gleichzeitig hatte er auch Erfahrungen mit den unterschiedlichen Götzen gemacht, die er im Land Ägypten kennengelernt hatte, vor allem im Haus des Pharaos. Mit anderen Worten, Mose wollte wissen, welchen Gott er vor sich hatte. Gott sollte nicht auf einer Liste mit den Namen vieler anderer Götter gesetzt werden. Er ist der ewige, allmächtige und allwissende Ich Bin. Der Herr musste Mose eine Geschichtslektion erteilen und ihn an die Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob erinnern. In Vers 6 hatte er sich Mose bereits als der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs vorgestellt. In den Versen 15 und 16 gab er noch einmal seine Identität bekannt, die Mose den Israeliten und Ältesten gegenüber deutlich machen sollte. Anschließend sagte der Herr ihm in Kurzform, was er schon zu Abraham, Isaak und Jakob geredet hatte und führte sogar die ursprünglichen Bewohner des verheißenen Landes an. Gott fügte die Verheißung hinzu, dass sie vertrieben würden und Israel dazu bestimmt war, ein Land zu empfangen, in dem Milch und Honig fließt. Mose starb. Auch nach dieser Offenbarung war Mose noch nicht überzeugt und betete noch einmal. Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. 2. Mose 4, Vers 1. Gott gab Mose ein einfaches Beispiel, um ihm zu zeigen, dass er der war, der er behauptete zu sein. Er fragte ihn, was hast du in deiner Hand? Vers 2. Mose antwortete, einen Stab. Gott gab ihm den Auftrag, ihn auf den Boden zu werfen, und als er dies tat, wurde aus dem Stab eine Schlange. Daraufhin sagte Gott zu Mose, er solle die Schlange aufheben. Und als er das tat, verwandelte sie sich zurück in einen Stab. Das war ein sichtbares Wunder, das Mose half zu glauben. Die aussätzige Hand. Mose war zu Recht besorgt, den Ältesten und den Kindern Israels Gottes Ankündigung und Verheißung vorzustellen, sie aus Ägypten herauszuführen. Aus Furcht, sie würden an seinen Aussagen zweifeln und ihn zurückweisen, brachte er seine Sache vor den Herrn. Daraufhin wirkte der Herr eine Reihe von Wundern, die Israeliten von ihrem Unglauben kurieren sollten. Nachdem er Moses Stab in eine Schlange verwandelt hatte, sagte Gott ihm, er solle seine Hand in sein Gewand stecken. Als er sie wieder herausnahm, war Aussatz an der Hand. Dann sagte Gott, stecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und er streckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, siehe, da war sie wieder geworden wie sein übriges Fleisch. 2. Mose 4, Vers 7. Jetzt hatte Mose zwei wichtige Zeichen, die er den Ältesten von Israel präsentieren konnte. Sie sollten ihnen bestätigen, dass er tatsächlich vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gesandt war. Auch der Herr zog in Betracht, dass Israel ihm nicht glauben könnte. Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichens hören, so werden sie doch der Botschaft des zweiten Zeichens glauben. Vers 8. Die Bibel berichtet nicht, wie Mose auf das zweite Zeichen reagierte. Gott nannte beide Zeichen eine Botschaft, das heißt ein sichtbares Zeichen vom Herrn. Wasser wird zu Blut. Dann sagte Gott weiter, wenn sie aber auch diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieße es auf das trockene Land. So wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Vers 9. Falls die Ältesten und die Israeliten bezweifeln sollten, dass Mose wirklich von Gott gesandt wurde, gab er ihm eine Reihe von Wundern, die seine Verkündigung bestätigen sollten. Man möchte meinen, dass Mose nach all diesen Anweisungen des Herrn sagen würde, »Ja, Herr, hier bin ich, sende mich.« Stattdessen sagte er wieder, »Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge.« Vers 10. Sogar nachdem Gott erklärt hatte, dass er dem Menschen den Mund gemacht hat und er ihn stumm oder taub oder sehend oder blind macht, war Mose noch immer nicht überzeugt. Er betete, »Ach Herr, sende doch, wen du senden willst.« Vers 13. Das ist ein gutes Beispiel für einen hartnäckigen Unglauben. Der Herr hatte Mose gerade diesen wichtigen Auftrag gegeben, sein Volk aus der Sklaverei herauszuführen. Mose hätte überglücklich sein müssen, doch stattdessen lesen wir, dass er den Herrn bat, jemand anderen zu schicken. Verständlicherweise wurde der Herr langsam ungeduldig. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, »Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen, und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, und so wird er dein Mund sein, und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein.« Vers 14 bis 16. Schließlich willigte Mose ein und wurde zum großen Führer der Israeliten, der die Hebräer aus der Sklaverei heraus und in die Freiheit der Führung Gottes brachte. Mose glaubt Gott. Als die befreiten Israeliten die Ägypter zum letzten Mal sahen, geschah etwas Bemerkenswertes. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn. 2. Mose 14, Vers 10. Noch einmal, die Israeliten glaubten nur, was sie sahen, und das war das ägyptische Heer, das ihnen auf den Fersen war. Aufgrund ihres Unglaubens rebellierten die Israeliten von Anfang an. Sie hatten schon die mächtigen Wunder gesehen, die Mose vor dem Pharao getan hatte. Sie sahen und hörten, wie die ägyptischen Familien schrien, die ihren Erstgeborenen verloren hatten, während Israel vollkommen geschützt wurde. Aber dennoch hatten sie ihre Herzen verhärtet und lehnten sich gegen das Wort Gottes auf. Mose sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Vers 13. Was für eine mutige Aussage! Warum? Die Antwort finden wir in Vers 14. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Mose ist verantwortlich für Israel. Direkt nachdem Mose zum Volk gesprochen hatte, lesen wir etwas Seltsames. Bei Vers 15 hat man fast den Eindruck, als wären einige Worte ausgelassen worden. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Bereits in Vers 10 lesen wir: Und sie schrien zum Herrn. Aber es wird nicht erwähnt, dass Mose in dieser Situation betete. Mose war völlig überzeugt, dass Gott seine Verheißung erfüllen würde. Und doch fragte der Herr ihn: Was schreist du zu mir? Ich glaube, die Erklärung liegt darin, dass Gott die Israeliten mit ihrem Führer identifiziert. So verlangt Gott von Mose Rechenschaft für das Handeln des Volkes. Letzten Endes ging Israel durch das Wasser, als wäre es auf trockenem Boden. Das Wasser teilte sich zur rechten und linken, und als sich die Ägypter dieses Wunder zunutze machen wollten, ertrank das gewaltige Heer. Obgleich Israel ein auserwähltes Volk war, das so viele Wunder und Bestätigungen bekam, dass der Gott Israels der Gott des Himmels und der Erde war, lehnte es sich weiterhin gegen das Wort Gottes auf. Israels Unglaube. Wie tragisch Israels Unglaube war, zeigt uns später der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 10. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht: Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Es ist äußerst wichtig, dass wir uns die Ereignisse, die Israel erlebt hat, zu Herzen nehmen, da sie uns als Beispiele gegeben sind. Mose tritt für Israel ein. nach all den Dingen, die die Israeliten erlebten, seit der Herr sie aus Ägypten herausgeführt hatte, kam es zum größten Verrat, als Mose 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart des Herrn verbrachte. Die Kinder Israels verließen den Gott, dem sie zu dienen geschworen hatten, und ersetzten ihn durch ein lebloses, goldenes Kalb. Die enge Verbindung, die Mose in Gottes Augen mit seinem Volk hatte, wird in 2. Mose 32, Vers 7 deutlich. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Berücksichtigen Sie, dass Gott die Israeliten als dein Volk bezeichnet. Er sagt nicht länger, dass er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, sondern dass du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast. Gott distanzierte sich von seinem Volk und seinem Erlösungswerk an ihm. Nachdem Israel durch das goldene Kalb gesündigt und gesagt hatte: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Vers 8. Jetzt sehen wir einen ganz anderen Mose. Er hatte sich völlig verändert und war nicht mehr dieselbe Person, die sich weigerte, Gottes Anweisungen gehorsam zu sein. Stattdessen identifizierte er sich mit den Sünden seines Volkes. Auch wenn er in dieser Angelegenheit unschuldig war, seine Stellung hatte sich verändert. Er repräsentierte nicht mehr Gott vor dem Volk, sondern das Volk vor Gott und nahm so die Stellung eines Priesters ein. Mose verteidigt Gottes Ehre. Mose bat Gott für sein Volk. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? 2. Mose 23, Vers 11. Mose bestand auf der Verheißung Gottes. Er akzeptierte nicht, dass es sein Volk war oder dass er es aus Ägypten herausgeführt hatte. Um Gottes Ehre zu verteidigen, ging Mose sogar noch weiter. Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk Israel bringen willst. Vers 12. Das waren keine leeren Worte, sondern eine Frage von Leben und Tod. Und noch wichtiger, von ewigem Leben und ewigem Tod. Offensichtlich stand Mose seinem Volk sehr nahe, was daran deutlich wurde, dass er zwischen dem Zorn Gottes und der Sünde Israels stand. In Vers 32 kommt das auf dramatische Weise zum Ausdruck. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Daraufhin antwortete Gott ihm: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Vers 33 und 34. Mose sucht Gottes Gegenwart. Obwohl Mose eine Antwort auf sein Gebet, seinem Volk die Sünde zu vergeben, bekam, erkannte er, dass sich Gottes Verheißung geändert hatte. Der Herr sagte nicht: Ich will mit dir gehen, sondern: Mein Engel soll vor dir hergehen. Mose war nicht zufrieden mit diesem Kompromiss. Ursprünglich hatte Gott verheißen, dass er bei ihnen sein würde. Deshalb bat Mose Gott in 2. Mose 33, Vers 13: Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Gottes Reaktion war: Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Vers 14. Gott Gottes Herrlichkeit und Mose. In der Beziehung zwischen dem Herrn und Mose geschah etwas Erstaunliches. Und der Herr sprach zu Mose: Auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Vers 17. Dann folgte ein weiteres unbeantwortetes Gebet. So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Vers 18. Hätte der Herr Moses Gebet erhört, wäre er auf der Stelle gestorben. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Vers 20. Anschließend lesen wir über den herrlichsten Moment im Leben von Mose. Doch sprach der Herr: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Vers 21 bis 23. Wer war dieser Felsen? Es war der Herr Jesus Christus, der für uns eine Kluft ist. Fels der Zeitalter, meine Kluft, in dir will ich mich verbergen. Lass das Wasser und Blut, das aus deiner verwundeten Seite floss, eine doppelte Sündenheilung sein, um mich vom Zorn zu erretten und mich rein zu machen. Lieber Freund, wir sollten uns nicht wünschen, dass sich der Herr uns auf wundersame Weise offenbart. Warum ich das sage? Ganz einfach. Je mehr wir mit unseren physischen Augen sehen und erleben, umso weniger sind wir zum Glauben fähig. Jesus sagte: Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Johannes 20, Vers 29. Wir haben die Bibel, die Gottes ganzen Ratschluss für den Menschen beinhaltet. Dort finden wir die Antwort auf alle unsere Fragen. Je mehr wir uns mit dem kostbaren Wort Gottes beschäftigen, umso deutlicher erkennen wir die Herrlichkeit dessen, der verheißen hat: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Matthäus 28, Vers 20.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 9. Teil des Buches »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast«, von den beiden langjährigen Bibellehrern und Missionaren Arno Fröse und Dieter Steiger.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.